habe echt gelernt, wenn jemand mich nicht mag, vordergründig, ne, der kennt mich ja nicht, aber wenn jemand mir zeigt, du bist jetzt nicht okay, dann halte ich das aus. Und das hat auch dazu geführt, dass ich in meinem Job Dinge sage, wo ich weiß, das gefällt dem jetzt nicht. Ich halte aus, wenn mich jemand nicht mag. Und das hat dazu geführt, dass ich authentisch sein kann und mich nicht mehr fürcht. Ich muss nicht allen gefallen.
Herzlich willkommen zu Let's Get Visible, der Podcast, der dich mit Mut und Inspiration auf deinem Weg in die Sichtbarkeit unterstützt. Hier sind deine beiden Gastgeberinnen, Caroline Anne Schiebel und
Katharina Anna Ecker. Den größten Feind der Frau sieht sie in der Frau selbst. Oder jedes Leben kann gelingen, wenn man sich den Herausforderungen aktiv stellt. Mit diesen Aussagen hat unsere heutige Sichtbarkeitsheldin schon vor einigen Jahren dazu angeregt, alte Denkmuster zu hinterfragen und Veränderungen mutig anzugehen. Sie ist zweifach promovierte Psychotherapeutin und Gesundheitswissenschaftlerin mit eigener Praxis und Gründerin eines erfolgreichen Beratungsunternehmens. Ihre Leidenschaft gilt der systemischen Beratung, der Mediation und der Begleitung von Menschen und Organisationen in ihrer Entwicklung. Heute ist sie bei uns im Podcast. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Silvia Dierenberger-Puchner.
Herzlich willkommen.
Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Ja, so schön, dass du da bist. Wir haben vorhin schon gesprochen. Es ist ja schwierig, dass man bei dir eigentlich einen Termin bekommt oder dass du etwas Zeit freischaufeln kannst.
Und es Termin ist eine Premiere für dich hier im Podcast oder in einem Podcast zu sein.
Eine totale Premiere. Und ich bin wieder reingekommen, bin aber immer gedacht, auf was habe ich mich denn da jetzt einlassen?
Und dann haben wir dich ja noch überrascht, dass ein Video dabei läuft, gell?
Ja, genau.
Stimmt. Was auch für uns die Premiere ist, liebe Kathi.
Ist eine absolute Premiere. Wir haben heute, wir werden heute auch visuell und auditiv aufgezeichnet.
Wir sitzen beim Martin, beim Pucker Martin, wie ich so schön sage, in der Factory 300 in der Tabakfabrik und freuen uns, dass du dir wirklich diese Zeit nehmen konntest und wir heute mit dir ein ganz tolles Gespräch führen dürfen.
Mhm. Danke vielmals.
Ja, und es gibt ganz, ganz viele Themen, die wir heute besprechen wollen. Wir haben da eigentlich schon ein bisschen aussortieren müssen im Vorfeld.
Du hast gesagt, ich darf dich stoppen, wenn es zu viel
du
wird.
Du darfst mich stoppen, genau, weil ich mich wirklich sehr gefreut heute auf dieses Treffen mit dir. Liebe Silvia, wir werden starten ganz normal, wie man immer machen. Wir werden über dich, über deine persönliche Entwicklung sprechen, über deinen Karriereweg. Dann werden wir natürlich das Thema Sichtbarkeit aufgreifen, aber heute in einer ganz einer besonderen Art und Weise. Wir werden die Fragen, welche Vorteile es hat, wenn man sichtbar ist, aber auch welche Nachteile es haben kann, vielleicht auch für die psychische Gesundheit, wenn man zu viel sichtbar ist.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der momentan, glaube ich, größer ist denn je, ja, wo wir alle auch online zusätzlich sichtbar sind und wo man einfach schauen muss, wie viel ist gesund und wie viel ist nicht gesund. Mhm. Aber fangen wir mal mit dem Karriereweg an. Ja. Wo hat denn deine Reise gestartet und wie bist du dorthin gekommen, wo du heute bist?
Ja, meine Reise hat gestartet als diplomierte Krankenschwester. Ich war Krankenschwester bei den Barmherzigen Schwestern, dort habe ich meine Ausbildung gemacht und ehrlich gestanden habe ich das auch wirklich leidenschaftlich gemacht. Ja. Und ich bin dann aber von wirklich einem Tag auf den anderen schwerstkrank geworden, bin fast ein Jahr lang im Rollstuhl gesessen und hatte eine schulmedizinisch damals unheilbare Krankheit. Also ich habe eine schwere Autoimmunerkrankung gehabt, konnte nicht mehr laufen und hatte irgendwann dann den Status einer Sterbenden. Die Medizin hat also nichts mehr gehabt, was mir irgendwie hätte helfen können. Ja, und wie das Leben halt oft spielt, ist mir dann ein Priester geschickt worden im Krankenhaus, der mir eigentlich die Sterbesakramente geben sollte. Und dieser Priester, der war aber in erster Linie Psychotherapeut. Und es war außerdem ein großes Glück, weil der Krankenhauspriester war auf Urlaub und deshalb ist sozusagen der Alois zu mir gekommen. Ja. Und ich habe damals weder vom Priester noch vom Psychotherapeuten besonders viel gehalten. Und dementsprechend war ich sehr unfreundlich. Ja. Mhm. Und ich war ganz erstaunt, der hat sich sehr genau mit meiner Krankengeschichte beschäftigt und hat dann zu mir gesagt, es gäbe einen Weg aus seiner Sicht, dass ich wirklich wieder gesund werden könnte, aber ich müsste anfangen, mich mit mir und meiner Familiengeschichte beschäftigen. Und ich weiß nur, wie er das gesagt hat, habe ich ehrlich gestanden richtig einen Zorn gekriegt, weil ich mir gedacht habe, also erstens einmal habe ich keine psychische Erkrankung, es war fast eine Beleidigung, und zweitens einmal ist in meiner Familie alles in Ordnung, und ich war also sehr arrogant und habe gesagt, ich habe meine Zeit nicht gestohlen, also ich bitte wieder gehen. Ja, und er ist ganz freundlich geblieben und hat gesagt, er geht wieder, aber er kommt auch wieder, wenn ich das gerne hätte. Und am gleichen Tag hat dann mein kleiner Sohn mich besucht. Und es war eine ganz berührende Szene, weil mein kleiner Sohn hat einen Stoffhund mitgehabt, den man aufziehen kann, und hat den zu mir ans Bett gelegt und hat gesagt, Mama, jetzt brauchst du nicht mehr traurig sein, jetzt bin ich da. Und sie merkt, dass mir das immer noch rührt. Und in dem Moment war für mich so klar, ich darf nicht sterben, ich will auch nicht sterben. Also ist auf einmal das Thema so präsent worden. Und dann habe ich meinen Kolleginnen gesagt, sie sollen mir den Typen wieder schicken. Und der Typ kam wieder. Und dann hat meine Reise begonnen, nämlich eine Reise, die ich mir gar nicht habe vorstellen können, eine Reise, die schmerzlicher war als die ganze chemotherapeutische und medikamentöse Behandlung, eine Reise, die so viele Dinge mir bewusst gemacht hat über mich selbst, ja, wie wenig ich mich selbst wert gefühlt habe. Und diese meine Vorstellung von meiner intakten Familie hat nach der dritten Sitzung schon zum Bröckeln angefangen. Mhm. Ja, und ich habe dann ganz intensiv Psychotherapie gemacht und es ist mir sukzessive besser gegangen. Und nachdem ich es aber nicht begreifen habe können, habe ich mir dann gedacht, ich will das lernen. Ich will das lernen und eigentlich noch gar nicht so in der Idee, andere Menschen zu begleiten, sondern ich will das lernen, um meine Ängste in den Griff zu kriegen. Ich habe mir gedacht, wenn ich es verstehe, dann wird meine Angst, dass das wiederkommt und alles nur ein Zufall ist, kleiner. Ja, und dann hat meine Psychotherapieausbildung begonnen und ich habe sehr, sehr schnell dann entschieden, ich möchte wissenschaftlich arbeiten und möchte die Zusammenhänge, wenn es denn welche gibt, die war damals immer noch nicht sicher, dass Menschen sozusagen so krank werden mit ihren psychischen, sozialen Dimensionen beforschen, begleiten. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe Menschen mit Autoimmunerkrankungen und ihre Familien, das war Bedingung, sozusagen angefangen zu therapieren. Und ich habe mir angeschaut, gibt es bei den gleichen Diagnosen möglicherweise gleiche psychodynamische Prozesse im Familiensystem?
Und ist das so?
Und bin dort auch fündig geworden, nicht überall und immer. Aber ich habe mir angeschaut, wie tun die Menschen miteinander oder vielmehr aus heutiger Sicht, was tun sie nicht miteinander, was wahrscheinlich gut gewesen wäre zu tun. Und eigentlich kann man sagen, hat dort das Resilienzthema begonnen. Ja, und damals habe ich noch gar nicht gewusst, dass das so heißt. Aber ich habe mir angeschaut, welche Faktoren müssen Menschen entwickeln, dass sie widerstandsfähig sind, dass sie wieder gesund werden, was müssen Familien tun, anders tun, als sie es bisher getan haben, dass es dort eine gesunde, nährende Umgebung gibt. Und ja, und ich war wahnsinnig erfolgreich mit dieser Arbeit. Und ich meine, ich habe damals Dinge gemacht, wir haben die Familien dabei gestört, das zu tun, was sie bisher getan haben, in der Hoffnung, dass das eine Auswirkung hat. Und manches von dem, was wir damals gemacht haben, würde ich heute natürlich so nicht mehr tun. Ja? Aber es war sehr erfolgreich. Und so hat sozusagen der Weg in die Psychotherapie begonnen und in diese Tätigkeit. Und irgendwann war es genug mit diesen schwerkranken Menschen. Mhm. Und dann bin ich irgendwie in den Unternehmenskontext gekommen.
Also bis dahin hast du praktisch 1:1 mit kranken Menschen gearbeitet.
Genau.
Und schaut, dass du die wieder rausbringst mit ihren Familien. Und dann hast du es auf die Unternehmen übertragen.
Genau. Dann bin ich Kummer geholt worden, zunächst einmal im Krankenhaus, weil Familien auch psychodynamisch behandelt wurden, haben die irgendwie gesagt, wir haben ein Team und das krankt und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, uns zu begleiten. Ja, und so bin ich dann in Teams und Organisationen gekommen und habe dort aber sehr schnell gemerkt, da gibt es noch andere Prozesse, von denen ich nichts weiß. Und habe dann auf der Klagenfurter Uni Mediation studiert und habe mich mit Organisationsentwicklung, Organisationsdynamik, Gruppendynamik mit viel Selbsterfahrung auseinandergesetzt und bin dann wirklich immer mehr in die Unternehmensberatung gekommen, allerdings tatsächlich mit dem Schwerpunkt Menschen, Konflikte, Entwicklung. Ja. Und irgendwann hat mich dann ein Thema geflasht, das in meiner Berufsgruppe extrem divers diskutiert worden ist und ich glaube auch nach wie vor ein Thema ist, wo dieser Begriff extrem inflationär verwendet wird, nämlich habe mich angefangen mit dem Thema Burnout zu beschäftigen und zur gleichen Zeit hat es eine Arbeitsschutzgesetzveränderung gegeben, Unternehmen waren verpflichtet, psychosoziale Belastungen zu erheben. Und die Art und Weise, wie man das macht, die habe ich aus wissenschaftlicher Sicht, sage ich es unfreundlich, ziemlich schwachsinnig gefunden. Ja. Erstens einmal sind dort Menschen befragt worden, wie sie die Umgebung wahrnehmen und aus dem hat man geschlossen, wie es denen gesundheitlich geht, was ich ziemlich mutig finde, wenn man denn nicht die Gesundheit auch mit evaluiert. Und habe mir dann überlegt, ich mache jetzt eine ganz große Studie, wo ich, so wie das Arbeitsinspektorat das vorsieht, evaluiere, aber auch eine zweite Evaluierung durchführe, nämlich wo ich diese Resilienzfaktoren, die ich in meiner Arbeit festgestellt habe, dass die relevant sind, befrage, Persönlichkeitsmerkmale befrage und mir anschaue, was wirkt wirklich auf die Gesundheit. Und ich glaube, dass man das nur dann sagen kann, wenn man auch die Gesundheit erhebt. Und ich habe dort einen validen Fragebogen verwendet, wo ich die geistige, die psychische und die körperliche Gesundheit hinterfragt habe und mir dann angeschaut habe, was korreliert denn da mit was oder vielmehr noch, was beeinflusst da auch wirklich was. Ja, und es ist dann in einer unglaublichen Deutlichkeit sichtbar geworden, dass es weniger die unternehmerischen Rahmenbedingungen und vielmehr die Persönlichkeitsaspekte sind, die Menschen da beeinflussen, mit Ausnahme des Faktors Führung. Ja? Mhm. Und zur Führung gehört Umgang mit Konflikten und zur Führung gehört kriegen Mitarbeiter Unterstützung, verbindliche, verlässliche Unterstützung. Eigentlich ein bisschen auch wie in Familien. Mhm. Ja.
Klarheit, oder?
Klarheit, Rückmeldung, Wertschätzung. Und das war ein Thema, das ganz, ganz deutlich in allen Unternehmen mit ganz wenigen Ausnahmen extrem defizitär war. Und das hat mich so fasziniert, dass ich mir dann gedacht habe, so, und jetzt beschäftige ich mich mit Führung und habe alles, was es wissenschaftlich gibt, mir dahingehend einverleibt.
Aha, schön.
Und das hat dann dazu geführt, dass ich in Unternehmen meine Schwerpunkte verändert habe. Ich arbeite eigentlich fast ausschließlich mit Führungskräften, begleite die in ihrer persönlichen Entwicklung, mache Führungskräftetrainings. Schauen wir an, was müssen Führungskräfte tun, um resiliente Unternehmen zu gestalten und Mitarbeiter zu entwickeln und Rahmenbedingungen zu schaffen, wo Menschen gern und gut bleiben können. Ja, und das ist sozusagen so dieser Weg von der Individualbetreuung in die Familienbetreuung, in die Teambetreuung Und mittlerweile bin ich in Unternehmen seit wirklich vielen Jahren. Also ich habe ein paar Unternehmen, da bin ich seit 20 Jahren tätig und die lieben mich immer noch, so habe ich den Eindruck. Und ich bin dort auch wirklich gern, weil ich merke, wie sie dort Menschlichkeit einstellt, Führungskräfte anfangen, diese Arbeit zu schätzen und ein Know-how entwickeln, wo sie das gut und leidenschaftlich machen können.
Ich habe dich ja kennengelernt, mir hat eine CEO hier aus Linz gesagt, also ich treffe eigentlich keine der schwerwiegenden Entscheidungen im Unternehmen, ohne dass ich das mit der Silvia als Sparing-Partner reflektiere. Und dann habe ich gedacht, die Frau muss ich kennenlernen. Okay. Superschön, ja. Also dass du so einen Halt auch geben kannst, genau. Ja, und auch von außen den Blick aufs Unternehmen. Ich denke, oft sind wir dann betriebsblind, ja, besonders wenn es wo hakt, dass man wirklich diese Stelle auch findet und weiß, was läuft denn bei uns eigentlich.
Ja, und ich glaube, was ganz ein wesentlicher Punkt ist, dass ich mich nicht scheue, das habe ich aus der eigenen Entwicklung einfach gelernt, ja, Tabus auszusprechen, unangenehme Themen zu thematisieren, Menschen auch damit zu konfrontieren. Also ich bin nicht nur lieb und nett oder eigentlich gar nicht, sondern ich glaube, ich bin eher klar, aber wertschätzend in meiner Klarheit. Ja. Und die Absicht ist nicht, die Expertin zu sein, sondern die Absicht ist, Menschen zu entwickeln. Und ich habe so viel von den Menschen, die ich entwickle, gelernt über Lösungsmöglichkeiten, auf die ich gar nicht gekommen wäre. Also es geht nicht darum, meine Lösung diesen Menschen aufzuzwingen, sondern tatsächlich zu schauen, was ist für den Kontext, für die Person, für die Menschen dort, das Nützliche, auch sich zu verabschieden von den beiden Begriffen des Richtigen oder Falschen, hin zu dem, was ist nützlich. Mhm. Ja, und was natürlich eine ganz große Leidenschaft ist, ist, und das ist über diesen Weg gegangen, dass ich so spannende Themen habe, die dann ich mir gedacht habe, die müssen in die Breite gebracht werden. Mhm. Und ich habe damals angefangen, dann Vorträge zu halten. In der Wirtschaftskammer habe ich angefangen, für Unternehmer Vorträge zu halten.
Und schön, da sind wir auch dabei, gell?
Ja, genau.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe dich ja letzte Woche beim Employer Branding Forum in Gurten gehört und gesehen. Du hast da zum Thema Empathie und Egoismus vorgetragen. Es war ein wirklich super spannender Vortrag und hast sehr viel über Persönlichkeitsstile und Persönlichkeitsstörungen gesprochen. Und ich habe mit der Caro im Vorfeld gesprochen, eine spannende Frage, die sie da in mir aufgetan hätte und die was auch gut in unserem Podcast passt. Gibt es da geschlechtsspezifisch Unterschiede? Neigen Frauen vielleicht in eine Richtung persönlichkeitsstilmäßig mehr dahin oder gibt es da Unterschiede?
Also ich würde sagen, es ist jetzt nicht primär vom Geschlecht abhängig, ja. Aber natürlich ist es so, dass die determinierenden Faktoren in der Familie einen Unterschied machen, ob es ein Mädchen oder einen Buben gibt, den man in die Welt bringen mag. Ja? Und je nachdem, welche Werte Eltern diesbezüglich haben, werden sie auf Mädchen oder Buben unterschiedlich Einfluss nehmen. Und ob eine Persönlichkeitsstörung sich entwickelt, ist weniger vom Geschlecht abhängig, sondern von den Umweltbedingungen, die es in diesem Familiensystem gibt. Ja, denn eine Persönlichkeitsstörung entwickelt sich ja immer aus einem Mangel heraus. Und eigentlich kann man sagen, also eine Persönlichkeitsstörung trifft ja nicht, dass die ganze Persönlichkeit gestört ist, sondern eine Persönlichkeitsstörung sagt im Wesentlichen etwas aus über eine Störung in der Art und Weise, wie wir Beziehung gestalten. Und je nachdem, wie in der Familie Eltern nährend waren, ja, gibt es keine Defizite oder weniger Defizite. Ich glaube, wir Eltern bleiben unseren Kindern alle was schuldig. Ja? Aber die Persönlichkeitsstörung kann als ein verzweifelter Lösungsversuch etwas zu kriegen, was wir brauchen, um
Kompensationsstrategie,
irgendwie,
genau, oder?
Es ist eine Kompensationsstrategie, es ist ein schönes Wort. Und mit dieser Störung in der Art und Weise dessen, sich zu verhalten, kriegt der Mensch, was der Mangel ist. Also eigentlich ist dieses gestörte Verhalten ein verzweifelter Versuch, etwas zu kriegen, was bedürfnismäßig massiv defizitär ist. Ja?
Wo ich ein bisschen jetzt darauf hinaus wollte, ist, gibt es Persönlichkeitsstörungsbilder? Es gibt ja ein bekanntes, was du letzte Woche auch angesprochen hast, einen amerikanischen Politiker.
Das ist so witzig, genau, ja. Da wollte ich jetzt hin. Ja. Wir machen wirklich Gedankenübertragung.
Die mehr in die männliche Richtung dann tendieren oder neigen oder gibt es da etwas?
Also ich würde sagen, die dependente, abhängige Persönlichkeitsstörung, die würde ich eher weiblich sehen. Und die narzisstische Persönlichkeitsstörung würde ich eher männlich sehen, wobei sie das verändert. Mhm. Ja, wobei, was verändert sie? Ich glaube, dass es mittlerweile mehr narzisstisch-weibliche Persönlichkeitstendenzen gibt, als es das früher gegeben hat. Ich sehe jetzt nicht die dependente Störung sozusagen bei Männern verstärkt.
Ja? Jetzt muss ich kurz einhaken und fragen, dependent, genau. Ich kenne depend von Abhängigkeit.
Genau.
Genau. Was bedeutet das genau?
Das sind Menschen, die sozusagen ganz große Schwierigkeiten haben, selber Entscheidungen zu treffen, die sich an anderen orientieren.
Grenzen setzen vielleicht?
Ja, genau.
Kann man's vorstellen.
Die, wenn man so will, ihre Bedürfnisbefriedigung eher zurückgestellt wird zugunsten dem, das zu tun, was andere Menschen von einem erwarten, um geliebt zu werden.
Das sehe ich aber schon, also jetzt ohne Studien und Wissenschaft dahinter, aber das sehe ich schon als sehr weiblich.
Genau.
Dieses Gefallen wollen, harmoniebedürftig sein.
Ja, wobei, weißt du, narzisstische Persönlichkeitstendenzen oder Störungen, dort steht im Mittelpunkt, der Lösungsversuch ist ja, zu gefallen beziehungsweise etwas Außergewöhnliches und Großartiges zu sein.
Beim Narzissten?
Ja.
Okay.
Die ringen um diese, ich bin der Großartigste. Und das müssen sie auch bestätigt bekommen, wobei beim narzisstischen, persönlichkeitsgestörten Menschen die einzige Persönlichkeitsstörung, die zwei Selbstschema das hat. Ja? Nämlich das Selbstschema auf der einen Seite, ich bin nichts wert. Und auf der anderen Seite, ich bin der Beste, der Großartigste. Und immer wenn in der Welt was passiert, in der Beziehung, wo dieses Ich bin nichts wert, nur ganz leicht angetriggert wird, kommt sofort das andere Selbstschema, ich bin der Größte und ich bin der Beste. Und das drücken die in allem, was sie tun.
Um sich selber zu beweisen, oder?
Um sich selber eigentlich zu beruhigen. Mhm. Das eine Selbstschema, da beruhigt dann das andere. Und bei denen ist es tatsächlich so, dass die Welt halt sich um sie dreht. Und alles, was die tun, tun sie letztlich, um sich selbst zu befriedigen. Also wenn ein narzisstisch gestörter Mann seiner Frau einen Brillantring kauft, dann tut er das nicht in erster Linie, damit sie sich freut, sondern damit er sagen kann, was er für ein großartiger Mann ist. Ja? Mhm. Also die Absicht, hinter dem jemandem etwas zu geben, ist immer mit einer Selbstbestätigung in Verbindung.
Das wäre eine ganze Podcast-Folge, ich habe so viele Fragen dazu. Ja. Wie kommt es dann, dass Menschen, wie wenn man jetzt das amerikanische Beispiel, dass Menschen sich für so einen Narzissten entscheiden?
Ja.
Wieso wird der gewählt?
Wenn man jetzt sagt, der Narzissmus ist die Störung, die Ehrgeizigkeit ist der Persönlichkeitsstil und der Übergang ist fließend. Diese Menschen, die vermitteln Standhaftigkeit, Entschlossenheit, Durchsetzungsvermögen. Und in Zeiten der Unsicherheit, wie wir sie jetzt natürlich alle und überall haben, ist es so, dass Menschen dann glauben, solche Persönlichkeiten, also denen schreiben sie dadurch die Macht zu, auch tatsächlich die Welt zum Besseren und das natürlich aus ganz individueller Sicht zu verändern. Und das ist auch der Grund, warum solche Menschen ganz häufig in Führungspositionen sind und in der Politik.
Und in historisch schlechten Zeiten eine Machtposition ergreifen können. Also wenn wir da rückblickend schauen, es ist ja, die Geschichte hat uns ja da schon einiges gezeigt.
Genau.
Und es ist eigentlich beängstigend, aber...
Man kann sagen, das ist gruselig.
Ja. Diese Menschen, die sozusagen verursachen in uns so ein bisschen das Gefühl, die könnten uns die Sicherheit geben, die wir im Moment nicht in der Lage sind zu schaffen. Mhm. Ja?
Weil sie so auftreten.
Weil sie so ein unglaublich sicheres Auftreten haben, was in der inneren Welt im Übrigen bei diesen Menschen ja nicht wirklich zusammenstimmt. Mhm. Ja? Aber die sind entschlossen, die haben meistens auch eine sehr ergebnisorientierte Sprache, die sind entscheidungsfähig und sie haben einen Mangel an Empathie und sind dadurch auch in der Lage, unattraktive bis, wenn man sich das jetzt gerade anschaut, was da in Amerika passiert, unmenschliche Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja? Mhm.
Unglaublich. Jetzt gehen wir weiter.
Jetzt müssen wir. Ich glaube, wir verlieren uns komplett. Ja. Liebe Silvia, was hast uns du für ein Sichtbarkeitssymbol heute mitgenommen?
Ja, mein Sichtbarkeitssymbol ist letztlich ja auch mein Logo in meinem Unternehmen. Es ist das Alpha-Zeichen und mein Unternehmen heißt auch Alpha-Team. Und das Alpha ist für mich ein ganz, ganz besonderes Symbol. Es steht für den Anfang. Aber in der Gruppendynamik ist der Alpha auch der Führung übernimmt. Ja? Und natürlich kann er nur Führung übernehmen, wenn man ihm auch Führung gibt. Mhm. Aber das Alpha repräsentiert schon auch eine Person oder eine Persönlichkeit, die sich positioniert, die den Mut hat, sich vorne hinzustellen, um etwas zu bewirken. Ja? Und das ist für mich das Alpha, das ist für mich ein ganz kraftvolles Symbol. Natürlich, das ist jetzt, wenn man gerade von Egoismus und Empathie gesprochen hat, natürlich ist es so, dass man, wenn man vorne steht, auch hoffentlich Empathie mitbringt. Ja? Aber ich glaube, dass wir Menschen brauchen, die den Mut haben, unattraktive Dinge zu tun, die den Mut haben, Risiko einzugehen. Und dafür steht für mich das Alpha.
Kann man Empathie lernen?
Ja.
Ja,
jedenfalls. Aber eben, wenn man Persönlichkeitsstörung hat, dann kann das einfach auch so sein, dass Empathie zerstört geworden ist, weil durch den Umstand, permanent im Gefühl zu sein, ich muss mich selber schützen, spalte ich sozusagen meine Außenwelt ab, ja, und bleib ganz bei mir, um mir letztlich Sicherheit zu geben. Aber ja, Empathie kann man natürlich lernen. Und die eher sozusagen so zum Egozentrischen neigen, die müssen auch sich anschauen, den anderen im Fokus zu halten, ja.
Ich glaube, dass es fast schwierig ist, wenn man Persönlichkeitsstörung hat, will man die meistens ja gar nicht wahrhaben. Das heißt, ich gehe ja schon mal gar nicht irgendwo hin, um mir Hilfe zu holen. Und alleine aus so einer Nummer rauszukommen, ist wahrscheinlich wirklich schwer, oder?
Also diese Persönlichkeitsstörung, ja. Ne? Mhm. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die geht eher in die Therapie oder ins Coaching, um dem Coach zu beweisen, wie großartig er ist. Ja, gut, oder um den Therapeuten zu beweisen, wie komisch er ist. Ja.
Schön.
Genau, aber das trifft, glaube ich, wirklich für diese Persönlichkeit zu, wobei wir alle ja sozusagen auch nicht gestörte Menschen oder ja eine Scheu davon haben, sich letztlich mit sich auseinanderzusetzen. Und wir alle haben einen blinden Fleck, wo es manchmal dann glückliche Umstände sind, dass man wohin kommt, wie das auch bei mir selber war, um sich dann mit seinen wunden Punkten, mit seinen blinden Flecken und auch mit seinen unfreundlichen Seiten auseinanderzusetzen. Die haben wir ja alle.
Nochmal zurück zum Alpha kurz. Mhm. Müssen wir alle Alpha Weibchen und Männchen sein?
Es wäre eine Katastrophe, wenn wir alle mal Alpha sein würden. Na, müssen wir nicht. Und ganz abgesehen davon, in der Gruppendynamik ist es ja so, dass die Gammas bestimmen, wer der Alpha wird. Und das ist ja immer was, was ich meinen Führungskräften sage. Wirkliche Führung muss man geschenkt bekommen von den Menschen, die uns anvertraut sind. Weil wenn die uns Führung sozusagen nicht geben, dann ist die Macht der Menge diejenigen, die uns Führung auch ganz schnell streitig machen kann. Also ist es so, dass es immer in einer Gruppe die einen und die anderen braucht. Aber es ist gut und notwendig, dass
muss
es in
Alpha
einer Gruppe...
Muss Alpha immer laut sein und muss Alpha immer schreien und vorne stehen?
Was da, das ist etwas, was die Gruppe bestimmt. Ja? Was macht bei uns, welche Werte sind es, die bei uns jemanden zu einem Alpha machen? Alpha hat gar nichts zu tun mit laut sein. Mhm. Alpha hat schon was zu tun mit vorne stehen, weil Alpha übernimmt Verantwortung. Aha, aber es kann auch jemand ein Alpha in einer, als Alpha in einer Gruppe gesehen werden und zum Alpha gemacht werden, der besondere Kompetenz hat. Mhm. Ja? Und natürlich, der muss auch den Mut haben, etwas anzugehen, weil sonst wird ihm eine Alpha-Funktion gegeben. Wenn er die nicht annimmt, dann wird die Gruppe irritiert sein und sich jemanden anderen suchen, der das tut. Mhm. Ja?
Mhm. Was mich noch interessieren würde, ist ein bisschen eine persönliche Frage jetzt, aber wenn du jetzt jemanden Neuen kennenlernst, wie ist das bei dir? Was läuft da für ein innerer Film bei dir ab? Kommst du da ein bisschen in die Analyse und hast deine Berufskrankheit, tragst du deinen Beruf ständig mit dir und denkst, ah, der könnte da und da ein bisschen hin, der hat den Persönlichkeitsstil oder überhaupt nicht? Kannst du das super trennen?
Also bin ich Menschen, ich bin ein grundsätzlich neugieriger Mensch und ich liebe Menschen. Im Übrigen, ich liebe auch Menschen, die vielleicht eine Störung mitbringen, ja, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass es gute Gründe gibt, die diese Menschen zu dem Menschen gemacht haben. Gründe im Übrigen, die man sich nicht immer aussuchen kann. Mhm. Und das soll und darf keine Entschuldigung sein, aber eine Erklärung. Und das Erste, wenn ich mit Menschen, die so in narzisstischen Nöten, weil so würde ich das bezeichnen, sind, die erste Frage, die ich mir stelle, was hat denn den möglicherweise dazu gemacht, so zu sein, wie er jetzt ist? Denn der ist ja auch jemand, der leidet. Mhm. Ne? Also nein, das tue ich nicht. Allerdings, das muss ich schon zugeben, manchmal passiert es mir dann, dass ich, wenn ich mich über jemanden ärgere, versuche, die pathologische Schublade zu öffnen. Ja? Okay. Und das ist nicht immer super. Das reflektiere ich dann auch. Und wenn ich es selber nicht reflektiere, dann helfen mir da meine Freundinnen. Mhm. Also manchmal gibt es schon die Gefahr, dass man schubladiert. Und eine Schublade ist ja immer was Ungerechtes. Nicht? Und das muss man jetzt auch sagen, wenn wir von Störungen der Persönlichkeit reden, dann dürfen wir nicht übersehen, dass alle Persönlichkeiten liebenswürdige Seiten haben. Und auch Menschen mit narzisstischen Nöten haben liebenswürdige Seiten. Und vor allem, das muss man schon auch sagen, das sind halt auch Menschen, die in dieser Welt was bewegen, weil manchmal ist Empathie auch im Weg.
Auf jeden Fall, ja.
Na? Ich glaube, es ist so wichtig, es gibt immer eine zweite Seite der Medaille und die müssen wir uns auch anschauen. Aber nein, ich bin ein ganz ein neugieriger Mensch und insofern, da rennt jetzt
nicht. Ich finde es aber voll okay, wenn du sagst, du steckst manchmal auch vielleicht im Ärger wen in der Schublade für dich selber, solange du das nicht nach draußen posaunst. Weil mir geht es auch manchmal so, wenn mir jemand unfreundlich kommt, dann denke ich mir, naja, die Person wird halt im Leben gerade nicht rundlaufen, die hat einen schlechten Tag, die ist selber nicht glücklich, ja, dann beziehe ich es nicht auf mich. Und das ist für mich auch so eine Schutzgeschichte, wo man sagt, okay, das liegt jetzt an ihr und nicht an mir. Und das ist natürlich eine Schublade, aber solange ich nicht rausgehe und das der ganzen Welt erzähle.
Ja, wobei, damit hast du ja immer recht. Wenn jemand etwas tut, dann liegt es immer an der Person, dass sie das tut, was sie tut. Ne? Mhm. Wir glauben ja immer, dass der Reiz dafür verantwortlich ist, dass uns gut oder schlecht geht, das ist aber falsch. Sondern wie wir darauf reagieren, macht es aus. Und das, dass wenn jemand mich grenzüberschreitend behandelt, dass das was über diese Person aussagt und nichts über mich, das stimmt ja. Mhm. Aber Das ist so das Thema, wenn ich Konfliktmanagement-Seminare habe, ja, dann erzähle ich natürlich immer über die Dinge, wie sie sein sollen. Und ich sage dann meinen Teilnehmern immer, und ich darf jetzt schon sagen, wenn ich mit meinem Mann streite, dann weiß ich genau, wer schuld ist, er und nicht ich. Und sag ihnen, dass ich bin Mensch und ich habe daheim genauso meine Konflikte. Ich schaffe es schneller, es zu erkennen, als ich es vielleicht früher geschafft habe. Aber ich bin manchmal auch grenzüberschreitend zu meinem Mann, der mich Gott sei Dank so liebt, dass er mir das nicht verübelt. Und ich bin manchmal hoch beleidigt, wenn er was sagt. Und dann fällt mir nicht ein, dass das jetzt was über ihn aussagt, sondern das nehme ich dann tierisch persönlich. Ja.
Das haben wir gar nicht, oder, Kathi?
Genau. Ja. Also ich glaube, dass uns unser Beruf nicht davor schützt. Ja. Was mein Beruf mir hilft, ist schneller aus diesen sozusagen Tiefgründen wieder herauszukommen.
Das Werkzeug, ja. Das, was du dir auch angeeignet, ja, genau, was du gelernt hast.
Ja, mhm. Und es gibt aber auch, und das ist der Punkt, es gibt Freundinnen, die mir helfen. Und ich nehme die dann in Anspruch, weil manchmal kann man nicht alleine raus. Ja? Dann braucht man jemanden, der sagt, hey, hallo, schau mal, was ist denn da dein Teil? Mhm. Ja? Das mag man dann nicht so gern hören, dann werde ich besser. Und dann wissen die genau, jetzt haben sie es getroffen. Ne?
Genau. Das ist dann der Triggerpunkt gewesen. Genau. Gell? Und am besten, finde ich, ja, weiß die Familie, welche Knöpfe man drücken muss, oder?
Die Kinder lernen uns viel über unsere Knöpfe, unsere Partner und Partnerinnen. Genau.
Gehen wir zum Sichtbarkeitsquickie.
Ganz lustiger Name. Was war so bis jetzt dein sichtbarster Moment in deinem Leben?
Ja. Oder wo du dich am meisten sichtbar gefühlt hast.
Der größte, genau.
Also ich glaube, am sichtbarsten in meiner Karriere bin ich durch mein Buch geworden.
Ah, von dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Magst du uns den Titel noch sagen?
Ja, werden wir wie unsere Eltern, die Kunst, mein Leben zu verändern? Ehrlich gestanden habe ich dieses Buch auch ein bisschen naiv geschrieben für meine Patienten, für meine Klienten. Und ich war total geflasht und überrascht, wie das explodiert ist. Mhm. Und da sind auf einmal Anfragen von Deutschland gekommen, von Radiosendern gekommen. Also da kann man sagen, das war wahrscheinlich tatsächlich der Punkt, wo ich am meisten in die Sichtbarkeit gekommen bin. Mhm. Und auf einmal sind Vorträge angefragt worden und Lesungen in Regionen, wo mich niemand kennt. Ja? In Oberösterreich ist es so, dass mich da schon so viele Menschen kennen, dass ich da eh angefragt werde. Aber auf einmal bin ich von Süddeutschland angefragt worden und dort zu einem Vortrag eingeladen worden oder in eine Fernsehsendung. Ich bin zur Stöckl eingeladen worden. Also ich würde sagen, mein Buch war der Moment, wo ich so ohne viel zu tun wirklich in die Sichtbarkeit gekommen bin.
Und genießt du das dann auch?
Ja, oh ja. Also ich freue mich, wenn mich jemand anfragt um ein Interview zu meinem Buch, weil ich glaube, dass es so ein spannendes Thema ist. Ja. Aber jetzt ganz ehrlich gestanden, wenn ich auf einer Bühne stehe und vor vielen Menschen spreche, dann ist das auch was, wo ich in ein Flow-Gefühl komme. Mhm. Ja, und auf einmal ein wirkliches Glücksgefühl empfinde, da jetzt zu stehen und so eine Energie und Kraft bekomme. Ja, wie soll das, wenn man im Flow ist? Mhm. Also das genieße ich dann schon.
Voll schön. Und du hast das Talent zu begeistern. Das wissen wir, weil wir dich schon ein paar Mal auf der Bühne gesehen haben.
Genau.
In welchem Moment wärst du gerne einmal unsichtbar gewesen?
Also, es gibt einen Moment und ehrlich gestanden nur den einen, wo ich wirklich am liebsten im Erdboden versunken wäre.
Sind wir gespannt.
Nein, es gibt zwei, aber es gibt einen, das war mein erster riesengroßer Vortrag über die Wirtschaftskammer mit zwei anderen Kollegen. Und das war mein erster Vortrag und ich habe so einen Bock, Unterlagen Redekonzepte mitgehabt, weil ich überhaupt nicht vorstellen können habe, dass ich das alleine reden kann. Ja? Mhm. Und ich gehe auf die Bühne und lege mein Redekonzept aufs Pult und wusch, fliegt das ganze Redekonzept ins Publikum. Und ich habe wirklich geglaubt, mir ist der Atem weggeblieben und ich mir dachte, Scheiße. Und dann haben alle gelacht und ich habe dann gesagt, genau, Sie haben jetzt gut lachen und ich würde jetzt auch gerne an Ihrer Stelle da unten sitzen. Ja. Das ist mir so rausgefallen. Ja, ja. Ich habe gar nicht bewusst, ich war so. Und dann habe ich ohne Redekonzept gesprochen und es ist gar nicht so schlecht gerannt. Ja. Aber ich habe mir geschworen, nie wieder ein Redekonzept zu brauchen. Und das habe ich bis dato auch gut eingehalten.
Ehrlich, und ich bin mir sicher, mit diesem kleinen Fail hast du das Publikum eh schon auf deiner Seite gehabt,
oder? Ja, das ist total. Dann irgendwie natürlich so. Genau. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, der fällt mir jetzt ein. Ich habe von meinem Therapeuten einen Auftrag bekommen, nämlich einen, den ich gedacht habe, dass er ganz einfach ist. Also ich bin ja groß geworden in einer Familie, wo es immer wichtig war, anderen so zu entsprechen, dass niemand ein schlechtes Urteil über einen abgibt. Mhm. Ja? Und der hat mir einen Auftrag gegeben, ich soll in eine Fleischerei gehen und 14 Decker Wurst bestellen. Und wahrscheinlich kriege ich mehr. Und wenn die Verkäuferin mir sagt, dass mehr sind, dann soll ich sagen, nein, ich möchte 14.
Mhm. Oh.
Und ich habe mir gedacht, das ist eine leichte Übung.
Wie alt warst du?
Na, das war zu meiner Therapie damals, da war ich 21, 22 okay. Jahre. Und ich bin beim Heimfahren, habe ich mir schon gedacht, okay, aber das mache ich nicht bei mir im Ort. Und dann bin ich in ein riesengroßes Geschäft gefahren. Also ganz abgesehen davon, dass ich viel Wurst gekauft habe und nie den Mut hatte zu sagen, nein, 14 müssen es sein, war dann eine Woche vor meinem nächsten therapeutischen Termin der Moment, dass ich mir gedacht habe, nein, ich kann jetzt nicht zum Alois gehen und meine Aufgabe nicht erfüllt haben. Und bin dann in ein Geschäft gegangen, weit weg von zu Hause, groß und anonym, und habe dann zur Verkäuferin gesagt, ich würde gern 14 Decker Wurst haben. Da ist dann neben mir ein Mann gestanden, der hat mich eh schon so komisch angeschaut,
wie es ganz heiß war.
Ja.
Also irgendeine Wurst, oder? War das genau. Schon präzisiert?
Nein, ganz gut. Also schon okay. Eine extra Wurst habe ich bestellt. Und die sagt dann, und ich habe so gehofft, dass sie nicht sagt, das ist mehr, aber sie hat gesagt, das ist mehr. Und ich habe dann gesagt, nein, ich möchte 14 Decker.
Oh Gott.
Und dann hat der neben mir mich angeschaut und hat gesagt, und, wo sind Sie dagegen gerannt? Und ehrlich, ich hätte so gern die Wurst dort liegen lassen und wäre gern aus diesem Lokal geflüchtet.
Ja.
Und das war so eine wichtige Erfahrung, weil wie ich dann meinem Therapeuten erzählt habe, dass das eine Scheißübung war, hat er mich gefragt, was so arg war. Und ich habe gesagt, habe ihm dann diese Geschichte erzählt und er hat gesagt, ja, und? Du lebst.
Das Leben geht weiter.
Und ich habe dann gesagt, ja, ey. Aber es war höchst unangenehm. Und dann hat er gesagt, genau, Silvia, und das ist eine Lernlektion. Du kannst unangenehme Dinge aushalten und hör auf, dich immer so zu verhalten, wie andere Menschen es wollen, weil du aushalten kannst, wenn jemand zu dir sagt, wo bist denn du dagegen rennt. Und das war die wichtigste Lektion. Aber damals war ich gern unsichtbar geworden.
Das glaube ich, aber das wäre jetzt ein super Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Probiert das
einmal
aus.
Eine super Übung, ja, ich glaube.
Also wenn jetzt in Linz überall in den Geschäften
leider,
14 Decker
Wurst, aber ich probiere es mit dem Käse.
Ja, genau. Ja. Na, und es gibt da viele Übungen, die ich dann nachher auch noch weitergemacht habe. Und ich habe echt gelernt, wenn jemand mich nicht mag, vordergründig, ne, der kennt mich ja nicht, aber wenn jemand mir zeigt, du bist jetzt nicht okay, dann halte ich das aus. Mhm. Und das hat auch dazu geführt, dass ich in meinem Job Dinge sage, wo ich weiß, das gefällt mir jetzt nicht. Ich halte aus, wenn mich jemand nicht mag. Und das hat dazu geführt, dass ich authentisch sein kann und mich nicht mehr fürchte, ich muss nicht allen gefallen. Aber das war so der Moment, nicht, an den ich mich gut erinnern kann, auf deine Frage bezogen, da wäre ich am liebsten im Erdboden versunken, weil das so wichtig war, zu entsprechen.
Okay, ja. Also das heißt, du hast Authentizität, ich habe immer das Problem mit diesem Wort. Hast du dir gelernt?
Genau, dadurch. Okay. Und ich glaube, ich kann sagen, ich bin wirklich, ja, immer gibt es nicht, aber in den meisten Fällen authentisch, ja, weil ich glaube, also ich glaube, man weiß genau, woran man mit mir ist, ja, weil es mir wichtig ist, dass ich mir am Abend in den Spiegel schauen kann und ich habe aufgehört, mich so zu verhalten, wie andere Menschen glauben, ich müsste sein. Und das führt dazu, dass mich nicht jeder mag, aber ich mag auch nicht jeden und das darf sein. Das ist unfassbar heilsam.
Super, weil da bin ich da wirklich noch sehr hinterher. Mir tut das schon weh, wenn ich eine Kritik höre. Auch wenn sie unberechtigt ist oder wenn man denkt, das stimmt nicht, aber das trifft mich schon immer noch. Und da bin ich dann auch sehr am Hadern. Wie kann ich das richten? Soll ich da vielleicht noch was dazu sagen? Soll ich eine Erklärung noch abgeben, die sie eigentlich gar nicht bräuchte? Gell? Aber da bin ich da sehr hinterher.
Und du musst da wieder bewusst machen, nicht? Die Kritik sagt ja etwas über den aus, der sie äußert und nichts über dich. Aber in dem Moment nimmst du sie persönlich.
Natürlich, weil ich es unfair finde.
Ja, aber wenn du es unfair findest, dann darfst du sagen müssen, stopp, das ist jetzt anmaßend, was sie da sagen, da muss ich nicht leiden. Leiden tue ich dann, wenn es treffen tut mich, was irgendwie meinem Wertesystem nicht entspricht. Ja? Mhm. Und ich urteile auch über Menschen manchmal und es sagt was über mich aus. Ich sage es nicht laut vielleicht, was den anderen Menschen wahrscheinlich nicht so gut gefallen würde. Ja? Aber ich glaube, zu lernen, dass Menschen urteilen dürfen, weil das eine Selbstauskunft ist und ich mich nicht annehme, ich ziehe mir deinen Schurch nicht an, ich glaube, ist ein irrsinnig ein noch unfassbar großer Freiheitsgewinn.
Jetzt müssen wir schon ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir haben noch zwei Fragen. Ich habe jetzt noch ganz eine brennende, auf die wir unbedingt noch eingehen müssen. Ich habe nämlich eingangs ein Zitat von dir erwähnt, wo du gesagt hast, die Frauen sind sich selber die größten Feinde. Mhm. Wie hast du das gemeint?
Naja, es ist so, dass also wenn man sich überlegt, dass die meisten Mobbingfälle von Frauen an Frauen passieren, dann ist das, glaube ich, ein guter Beweis dafür. Aber es ist ein uraltes Problem. Die Frauen haben in der Überzahl immer schon um das beste genetische Material kämpfen müssen, wenn du mir das jetzt so unromantisch sagen erlaubst. Ja. Das heißt sozusagen, ich muss die andere ausstechen, um den zu kriegen, der diesbezüglich der beste Spender für gute Kinder ist. Ja. Das ist nicht überlegt oder so. Ja. Und ich glaube, dass das ein sehr archaisches Prinzip ist, dass wir uns dementsprechend auch heute, wo es nicht mehr nötig wäre, noch immer so auf seinem sehr niedrigen Niveau begegnen. Ich erlebe ganz viele Frauen, die neiden anderen Frauen ihren Erfolg und anders wie Männer, die das sehr direktiv tun, tun Frauen auch in ihrer Sozialisierung, im Ausgleichen und kooperativ zu sein, das führt zu wenig direktiv, sondern meistens hinten herum. Mhm. Und die Frau ist der Feind der Frau, weil sozusagen, wenn wir jetzt wieder zu diesem Ursprünglichen zurückgehen, weil es viel zu wenige Männer gegeben hat. Und das ist ja gruppendynamisch total spannend. Wenn man sich anschaut, was passiert in einer Männergruppe, wenn eine Frau dazukommt, die tun sich sofort zusammen und machen blöde Witze. Und was passiert in einer Frauengruppe, wenn ein Mann dazukommt? Am dritten Tag siehst du, die Frauen sind schöner geschminkt, sie sind besser gekleidet. Und auf einmal wird die eine und die andere zur Konkurrentin in der Gunst um den. Ja? Und ich glaube, dass es dazu notwendig ist, sich bewusst zu machen, wie wichtig es ist, dass sich Frauen wechselseitig unterstützen und helfen.
Ja.
Und ich sage euch, ich finde deswegen auch eure Arbeit so super, weil ich habe mir wirklich auch zur Aufgabe gemacht, Frauen zu unterstützen. Und wenn Frauen zu mir ins Coaching kommen, ja, weil sie sich für eine Führungsposition bewerben, dann brauche ich mit denen nicht über fachliches Können sprechen. Ich muss mit denen nur daran arbeiten, wie können sie ihr fachliches Können zeigen, weil sie das nicht können. Das können Männer viel besser. Und dementsprechend ist es so wichtig, dass Frauen unterstützen, stärken, positives Feedback geben, wertschätzen und nicht hinterlistig.
Ja. Das ist ein ganz ein großer Treiber, warum ich dieses Festival ins Leben gerufen habe.
Ja, und bevor wir jetzt die letzten zwei Fragen, weil ich glaube, du sitzt auch schon auf Nage, weil aber ich habe nur ganz was Wichtiges jetzt, was ich noch anbringen muss, nämlich eine Erfahrung, die ich gestern gemacht habe. Wir waren gestern bei einer Veranstaltung, die Caro war auch dort, die war sogar auf der Bühne und ich bin im Publikum gesessen und hinter mir war eine Reihe, da waren 5 Frauen und es waren vorwiegend Frauen auf der Bühne. Und ich habe mitbekommen, wie wirklich bei jeder Speakerin oder jeder Panel, bei jedem Panelgast, die Frauen hinter mir gesagt haben, das hat sie jetzt aber gut gemacht. Ah, ich finde, das kann sie noch nicht so gut. Und es war einfach immer eine Bewertung drinnen, in jedem.
Jetzt erzählst du mir aber bitte nicht, was über mich gesagt worden ist.
Das war positiv.
Sehr gut.
Aber ich habe mir dann gefragt, warum, und ich erlebe es ja privat, ich erlebe es beruflich vielleicht nicht, aber privat doch oft, diese Bewertungen, was hat sie an oder was hat sie da gemacht?
Ich glaube, Frauen gehen auch mehr in die Bewertung.
Ja, aber warum ist das so und wie kann man das irgendwie, also ich finde das ganz schwierig und ich habe mir dann wirklich gestern gedacht, wenn jetzt da 5 Männer hinter mir gesessen wären, die hätten das, glaube ich, nicht so gesagt.
Nein, die hätten gesagt, ja, wann gehen wir dann aufs Bier?
Nicht, aber wissen
wir
nicht, ja. Ich würde mal sagen, wenn jemanden anderen bewertet, ist oft der Hintergrund ein kleines Selbstwertgefühl, um sich besser zu fühlen, werten wir andere ab. Ja? Mhm. Und der Hintergrund ist natürlich sozusagen irgendwie ein bisschen missgünstig zu sein. Nicht? Ich stöhe mich über den anderen drüber und sage, was könnte der jetzt besser machen, beziehungsweise was ist nicht so gut. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob Männer das nicht in der gleichen Art und, also ob Männer das nicht auch tun, vielleicht in einer anderen Art
so
und Weise.
Mann auch immer so, wenn ich ihm dann wieder klage, warum manche Frauen da das ist so extrem, auch das Optische immer so bewerten von anderen Frauen, weil das finde ich eigentlich schon problematisch.
Ja, wisst ihr, immer schon ein Teil, der ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir den nur sagen. Es ist natürlich, wenn man sich die Gleichwertigkeit in der Gesellschaft, wenn es um Positionen, um Würdigung und Wertschätzung des Geleisteten sehen zwischen Männern und Frauen, die sehe ich nach wie vor nicht. Und Frauen müssen wahnsinnig darum ringen, etwas zu werden, sich viel mehr anstrengen, als Männer das tun müssen. Und dementsprechend ist wieder die Frau der Feind der anderen Frau. Und weil auch da geht es darum, dass das Angebot viel weniger ist, ja. Und wir haben nicht gelernt, eine respektvolle Konkurrenz zu praktizieren, weil wir immer gelernt haben, auszugleichen und freundlich zu sein. Mhm. Und dann wird das halt mit vorgehaltener Hand in der Reihe dahinter, dass dann solche Bemerkungen gemacht werden. Und ich glaube, dass es echt wichtig ist, da Frauen zu sensibilisieren und darüber zu reden, dass es diese Falle gibt und dass es so wichtig wäre, dass wir uns wechselseitig unterstützen, wie Männernetzwerke das ja ununterbrochen tun. Okay. Und das ist auch ein Punkt. Männer haben viel, viel mächtigere Netzwerke als Frauen. Und ich würde mir so wünschen, dass das sie verändern kann. Und ich glaube, wir müssen es auf einer Metaebene thematisieren, weil das sind unbewusste Verhaltensweisen.
Immer wieder aufzeigen.
Genau. Die oft, wenn ich Frauen anspreche, warum sie das jetzt tun, dann oft auch betroffen machen und sagen, stimmt, warum habe ich das jetzt da? Ich glaube, es geht echt darum, da ist gar keine bessere Absicht dahinter, sondern wiederum so ein Selbstschutz. Ja? Wir müssen das thematisieren, das in einer wertschätzenden Art und Weise besprechen. diese archaische Situation, die ist, wie sie ist, und wir müssen sie überwinden, ja, so wie die Negativitätsverzerrung, die wir von unseren Ur-Ur-Ur-Urahnen bekommen haben, proaktiv überwinden müssen. Und ich glaube, es geht um Bewusstbarkeit.
Es ist in den Genen verankert, denke ich, oder? Wenn ich schon die Kinder anschaue, meine Mädchen schon im Kindergarten, hat es dann geheißen, die ist die hübschere Prinzessin oder was weiß ich. Also das ist schon ganz früh.
Ja, ich glaube, dass ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass es genetisch ist. Ich glaube, es ist determiniert. Weißt du, wir werden so groß im Vergleich. Wer ist besser?
Also die Sozialisierung.
Es ist die Sozialisierung und es ist, wir sahen uns, also es ist tatsächlich so, dass auch Frauen, die erfolgreich sind, oft mit ihren Töchtern so umgehen, wie wenn man das sich bewusst macht, sie eigentlich nicht umgehen wollen. Ja? Wo sie wieder in dieses Klischee sei freundlich, sei zurückhaltend, nimm dich nicht zu wichtig. Hier werden Burschen immer noch anders sozialisiert.
Ja? Unsere allerletzte Frage, boah, bitte, wo sind wir jetzt zeitlich? Meine Güte. Hast du auch Herausforderungen, in die Sichtbarkeit zu kommen? Du hast ja vorhin uns im Vorgespräch gesagt, es passiert einfach.
Es passiert, also ich brauche mich nicht anstrengen, dass ich gefragt werde, ja, wo einen Vortrag zu machen. Aber ja, es ist eine Herausforderung. Ich möchte gern viel öfters große Vorträge machen. Ja. Und ich weiß es nicht, ob es, was du, eine Herausforderung ist etwas, wo ich den Eindruck habe, ich muss mich da jetzt anstrengen und Hürden überschreiten. Ich glaube, ich habe es noch nie wirklich in Angriff genommen, das zu tun. Und das möchte ich, glaube ich, noch einmal in meinem Leben tun. Ich habe es mit der Sicht, das ist bei mir sehr ambivalent. Ich habe es mit der Sichtbarkeit wirklich ambivalent. Ich bin manchmal für meine Begriffe zu sehr sichtbar. Es ist nicht super, in Linz mit meinem Mann essen zu gehen und am Tisch angesprochen zu werden. Es ist nicht super, in ein Kaufhaus zu gehen und dann her in der Umkleidekabine, wie die Anne sagt, ist das die Thiernberger. Und dann darf ich gern eigentlich in der Kabine bleiben wollen. Also Sichtbarkeit, das ist schon ein Ambivalentes. Und insofern, es gibt Kontexte, da würde ich gerne einmal stehen und reden. Aber ich bin auch gern unsichtbar.
Das kenne ich ja. Das wäre schön, wenn man das einfach trennen könnte. Genau. Oder? Dass man sagt, so jetzt bin ich privat unsichtbar, jetzt bin ich im Business und bin komplett sichtbar.
Genau. Und meine wichtigste Mission ist nicht sichtbar zu werden, sondern ehrlich gestanden, ich möchte gern Menschen anregen, über sich selber nachzudenken und etwas zu tun, was sie vielleicht noch nie getan haben, damit ihr Leben ein glückliches und gelungenes werden kann. Das ist eigentlich meine wirkliche Mission. Und die Sichtbarkeit hilft mir da, mehr Menschen auf einmal zu erreichen. Aber eigentlich ist meine Absicht, wurscht wo ich bin, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass die Welt ein bisschen besser werden kann.
Das war ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Vielen herzlichen Dank, liebe Silvia, für dieses wunderbare Gespräch. Wir könnten, glaube ich, eine ganze Staffel mit dir füllen.
Ja.
Wir werden sicher auf dich zurückkommen und werden bei dir wieder anfragen.
Ich danke euch sehr. Es war total angenehm und fein mit euch. Bin ganz berührt. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön.
Und wahrscheinlich habt ihr es schon mitbekommen, wir stecken mitten in den Vorbereitungen für das große Let's Get Visible Female Empowerment Festival am 22. November 2024 im Linzer Brucknerhaus. Wir können es kaum erwarten, euch ein wahnsinnig cooles Programm zu präsentieren. Freut euch auf inspirierende Keynotes, interaktive Workshops und spannende Panel-Talks, die euch Empowerment und neue Perspektiven bieten. Wir erwarten über 1000 Teilnehmer Teilnehmerinnen und ein paar mutige Männer. Ja, ihr habt richtig gehört, die Männer sind auch herzlich willkommen. Sichert euch jetzt eines unserer letzten Tickets auf letsgetvisible.at und seid Teil dieses unvergesslichen Weiterbildungs- und Networking-Events. Wir freuen uns auf euch.